Sie haben an einem Projekt mitgearbeitet, das bis 2017 lief. Das Projekt hatte den Titel Deserve. Das steht nicht für Verdienen, sondern für Dead Sea Research Venue. Erstmal generell gefragt, worum ging es denn in dem Projekt und was war das Ziel?
Das Projekt war eine Zusammenarbeit von drei verschiedenen großen Helmholtz-Zentren. Und zwar haben wir erstmalig wirklich das realisieren können, was wir schon seit einer geraumen Zeit geplant haben, nämlich die Erdsystemforschung, sprich Boden und das feste Gestein und alles, was damit verbunden ist, inklusive tektonischer Bewegungen mit der Hydrosphäre, also der wasserbedeckten Erdzone bis hin zur Atmosphäre gemeinsam uns anzuschauen und das in einem besonders spannenden Areal, nämlich dem Toten Meer.
Das Deserve-Team bestand aus einem internationalen Team und einem interdisziplinären Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wer oder welche Fachbereiche haben denn da so mitgearbeitet?
Ja, das ist gerade das Besondere, dass wir, wie gesagt, erstmalig geschafft haben, Seismiker, also die sich mit Erdbeben und allen damit verbundenen Folgeerscheinungen sowohl für die Natur als auch für uns Menschen beschäftigen, aber auch uns als Hydrogeologen, quasi so eine Art Bindeglied zwischen dem terrestrischen Teil der Seismiker und dem dritten, nämlich den Atmosphärenforschern, dass wir die drei Gruppen zusammengebracht haben, sodass wir eine Sprache sprechen konnten und das sowohl mit deutschen Partnern als auch natürlich mit lokalen Experten, sowohl aus Jordanien als auch Palästina und besonders Israel.
Sie forschen seit mehreren Jahren so am Toten Meer. Was waren denn speziell Ihre Forschungsinteressen und Ziele in dem Projekt Deserve?
Spezielle Interessen gab es im Prinzip zwei große Bereiche, die allerdings auch wieder miteinander zusammenhängen. Und das ist gerade das Besondere dort an diesem See, der eigentlich erstmal recht lebensfeindlich erscheint als super salzige Wasserfläche oder Wasserkörper. Aber das Besondere ist, dass dieser Wasserkörper mit Süßwasser in Verbindung steht, was in den umgebenden Bergen gespeichert ist. Und vielleicht wissen Sie das, seit ungefähr 60, 70 Jahren sinkt das Tote Meer rapide ab. Schwankungen gab es schon immer in der Erdgeschichte, aber das menschengemachte Absinken des Toten Meeres hat besondere Auswirkungen. Und zwar auf der einen Seite sinken die Wasserspiegel in den Grundwasserleitern, das was genutzt wird für die Wasserversorgung. Aber es passiert auch noch ein zweiter Aspekt, nämlich der Einbruch der Landoberfläche in der Umgebung des Sees. Die sogenannten Einsturzkrater oder Sinkholes auf Englisch gefährden im Prinzip den gesamten Raum um das Tote Meer, sowohl für die Infrastruktur als auch eben für den Menschen. Wohnungen, landwirtschaftliche Flächen brechen ein, Straßen brechen zusammen. Das heißt, wir als Hydrogeologen haben den Zusammenhang gesucht zwischen diesen klimatisch und menschgemachten Veränderungen des Toten Meeres und die Auswirkungen auf oder den Zusammenhang hinsichtlich der Süßwasserressourcen, die notwendig sind zum Leben, als auch dem Einbrechen der Landoberfläche. Das klingt erstmal ein bisschen unzusammenhängend, aber es hat einfach was damit zu tun, dass das Süßwasser aus den umgebenden Bergen in Richtung Totes Meer strömt und dort in den ehemaligen Seeboden hineinströmt und der besteht zum großen Teil aus ganz leicht löslichen Mineralen, sowas wie Steinsalz zum Beispiel. Und das Süßwasser nimmt das unglaublich schnell auf und führt dazu, dass im Untergrund große Hohlräume entstehen und die entstehen halt möglicherweise systematisch. Das war auch eine der Fragen, der wir nachgegangen sind. Kann man das vorhersagen? Gibt es Möglichkeiten in irgendeiner Form zu sagen, dort wird jetzt eine Einbruchstruktur entstehen? Und wir sind da recht weit gekommen. Man kann das nicht an jeder Stelle wirklich genau auf den Zentimeter genau sagen, aber man kann zumindest Areale ausweisen, in denen perspektivisch die Erde nachgeben wird. Das heißt, diese Hohlraumbildung führt oder wird durch Süßwasser, was dem Meer entgegenströmt oder diesem Salzsee entgegenströmt, verursacht. Dann bricht die Landoberfläche nach und bildet 10, 20 Meter tiefe Einsturzkrater.
Das Tote Meer, das liegt so an der tiefsten Landstelle der Erde mit mehr als 400 Metern unter dem Meeresspiegel. Und was hat es denn eigentlich mit diesem Wasserschwund auf sich, der dort stattfindet und welche Folgen hat das für das Tote Meer und die Umgebung?
Ja, die natürlichen Zuflüsse sind im Wesentlichen der Jordan, der im Norden Israels in den Golanhöhen und in den Galilee Mountains entsteht oder gebildet wird. Und der wird seit Jahrzehnten intensivst für die landwirtschaftliche Bewässerung genutzt. Nicht nur von israelischen Bauern, sondern auch von palästinensischen Bauern, aber über Wasserverträge auch durch das Land Jordanien. Das heißt, der Hauptzufluss ist heute nur noch 10% seiner natürlichen Größe. Und das führt dazu, dass die wesentliche Wassermenge, die dem Toten Meer zuströmt, fehlt. Dadurch sinkt der Seespiegel. Und dieses Absinken führt auch dazu, dass Grundwasser, also süßes Wasser, was im Untergrund gespeichert ist und was für die Wasserversorgung der Umgebung notwendig ist, ebenfalls absinkt. Denn es gibt da ein hydraulisches Gleichgewicht zwischen diesem See und den Grundwasserspiegeln, die im Prinzip dadurch drastisch verringert werden. Das heißt, Bohrungen fallen trocken, große Quellgebiete, Süßwasserquellgebiete, die um das Tote Meer existierten, sind inzwischen drastisch zusammengeschrumpft bzw. zum Teil verschwunden. Das heißt, es hat ökologische Auswirkungen. Es hat aber auch Auswirkungen ganz drastischer Art auf uns Menschen, beziehungsweise auf natürlich die Menschen, die dort wohnen. Denn Bohrungen fallen trocken, Süßwasserquellen versiegen, die Wasserversorgung wird im hohen Maße gefährdet.
Mit diesem Absinken des Meeresspiegels oder des Seespiegels kommt auch so eine Wüstenbildung dazu. Allerdings gibt es auch Umweltprozesse, die irgendwie genau das Gegenteil sind, und zwar sogenannte Sturzfluten, die dort auftauchen. Was sind das denn für Fluten?
Sturzfluten im Zusammenhang mit einer Wüste klingen erstmal ein bisschen merkwürdig. Aber Tatsache ist, dass es natürlich auch in der Umgebung des ansonsten wahnsinnig trockenen Raumes des Toten Meeres regnet. Und dieser Regen infiltriert zum Teil im Untergrund. Und dadurch, dass die Landoberfläche aber häufig so ausgetrocknet ist, dass sie die Wassermenge, die durch den Regen auf sie niederfällt, nicht sofort aufnehmen kann, führt es zu einem wahnsinnig raschen Oberflächenabfluss. Und dadurch, dass auch die Vegetation hauptsächlich in dieser Region fehlt, gibt es kein Rückhaltevermögen der Landoberfläche, so nennen wir das. Das heißt, Niederschlag, der fällt, fließt sofort oberirdisch ab, zumindest ein Großteil, sammelt sich in kleinen Rinnsalen und Bächen und schlussendlich in den sogenannten Trockentälern oder Wadis, die rechts und links des Toten Meeres existieren. Und dort kommt es dann innerhalb kürzester Zeit zu solchen sogenannten Sturzfluten. Das heißt, das Wadi wird innerhalb von Stunden plötzlich geflutet. Es kann 1-2 Meter hohe Wasserführung haben, die dann allerdings auch innerhalb von wenigen Stunden wieder versiegt. Das heißt, das ist eine große Flutwelle, die sich durch dieses Wadi ergießt und dann wieder verschwunden ist.
Und ich kann mir vorstellen, dass diese Phänomene, sowohl Einsturzlöcher als auch die Sturzfluten, die Trockenheit, irgendwie die Forschung eventuell ziemlich beeinflussen, vermutlich, die Forschung vor Ort. Wie gehen denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit um? Also vor welchen Herausforderungen sind sie so in diesem Projekt Deserve gestellt worden, dort vor Ort?
Auf der einen Seite ist natürlich die Natur mitunter nicht auf unserer Seite. Bei Temperaturen von 40 oder auch mehr Grad Celsius ist es schwierig, den ganzen Tag im Gelände zu sein und Proben zu nehmen oder Messungen durchzuführen. Also insbesondere im Sommer führt einen das schon an seine Grenzen. Solche Sturzfluten, wie wir sie gerade besprochen haben, die passieren nur zu einer gewissen Zeit. Das heißt zwischen Herbst und Frühjahr, also während des, kann man so sagen, Winters. Jetzt kommt es überhaupt zu Niederschlägen. Das heißt, dann ist die Gefahr, in solchen Wadis zu arbeiten, natürlich schon gegeben. Aber es gibt ja Wettervorhersagen. Also man kann sich darauf einstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, also insbesondere in diesem Raum, ganz klar, dass die politischen Spannungen in der Region einen wahnsinnigen Einfluss haben. Also das hat einen Einfluss auf die Zusammenarbeit mit Kollegen, die mitunter kaum mit der anderen Seite kommunizieren dürfen oder können, seltener wollen. Also die Kooperationsbereitschaft ist schon sehr groß, aber man muss zum Teil riesige Umwege fahren, um von einer Stelle zur anderen zu kommen, weil eben dazwischen kritische Bereiche sind, vielleicht auch militärische Sperrgebiete, Grenzen, kein Grenzübergang oder nur für bestimmte Personen zulässig. Wenn man zwischen der Westbank und Jordanien beispielsweise eine Strecke von wenigen Kilometern eigentlich nur überbrücken will, muss man zum Teil in den Norden oder ganz weit nach unten ans Rote Meer fahren, also stundenlange Umwege in Kauf nehmen. Komplexe Grenzübergänge und Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Also die Logistik stößt auch an ihre Grenzen und hat einen riesen Einfluss. Aber das ist eben auch das Tolle an diesem Projekt, wie auch seinen Vorgängern gewesen. Wir sind quasi als Unabhängige, als auch nicht so vorbelastete Außenstehende, kann man beinahe sagen, also wir deutschen Wissenschaftler, ein schönes, wunderbares und wirksames Bindeglied zwischen den Wissenschaftlern vor Ort. Das heißt, diese Projekte haben unglaublich viel dazu beigetragen, dass die Leute miteinander sprechen und ins Gespräch gekommen sind und sich wissenschaftlich austauschen. Und das ist ein Riesenfortschritt gegenüber von vor 10 Jahren vielleicht oder 15 Jahren, als ich begonnen habe, dort zu arbeiten. Da gab es fast keine Kommunikationsebene zwischen den verschiedenen politischen Lagern. Das ist ein wahnsinniger Erfolg auch dieser Projekte, dass die Wissenschaftler miteinander reden, denn es geht nur gemeinsam, nicht getrennt voneinander.
Und es war ja auch ein Projekt, was sich eine Weile gezogen hat. Wie lange hat das eigentlich stattgefunden?
Wir haben ungefähr 5 Jahre daran gearbeitet. Und das ist auch nicht das erste Projekt, sondern eigentlich alle Beteiligten hatten schon im Vorfeld zum Teil länger dauernde, zum Teil auch mehrphasige Projekte vor Ort, aber eben immer in ihrem wissenschaftlichen Segment beschränkt, vielleicht auch mal so ein bisschen nach außen fingernd, aber nicht in dieser interdisziplinären Form, wie das im DESERVE-Projekt realisiert werden konnte.
Und dieses Projekt, das hat sich über diesen Zeitraum gezogen und in dessen Rahmen wurden Langzeitmessungen und sogenannte Intensivmesskampagnen durchgeführt. Welche Methoden wurden denn dort konkret angewandt, um so ein Verständnis für die Umweltprozesse zu erlangen?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Sie können sich vorstellen, dass Methoden von Atmosphärenforschern sich unglaublich von denen unterscheiden, die Seismiker haben. Also wenn wir jetzt von den Atmosphärenforschern oder mit denen beginnen, da gab es eine schon extrem aufwendige Intensivmesskampagne. Da wurde ein Container mit Messinstrumenten dorthin gebracht und komplexe Messsysteme aufgebaut, um die Atmosphäre zu durchleuchten, abzuhören, zu beobachten mit Fesselballons, mit Akustikmessungen, wo Windfelder dreidimensional abgebildet werden konnten, wo Niederschlagsmuster über längere Zeiträume hinweg beobachtet werden konnten und so weiter. Zugleich haben wir allerdings auch Messstationen aufgebaut. Das war in ihrer Dichte, zum Teil existieren die heute noch, erstmalig. Das heißt, wir haben entlang des Ufers, vor allem entlang des Westufers, Messstationen aufgebaut, die uns Erkenntnisse dazu geliefert haben, wie hoch die Verdunstung tatsächlich ist. Man kann sich vorstellen, dass so eine große offene Wasserfläche bei so hohen Temperaturen natürlich zur Verdunstung neigt. Und wie hoch das tatsächlich ist, ist allerdings etwas kompliziert, denn die hohe Salinität spielt auch da eine Rolle. Der Wind spielt eine Rolle. Und am Ende sind wir mit einer sehr vernünftigen Zahl, die ja doch schon korrekt ist und die ganz besonders wichtig ist, um die Bilanzierung eines solchen Sees durchführen zu können, herausgekommen. Auf der anderen Seite hatten wir, vielleicht muss man dazu sagen, dass das Tote Meer im Jordangraben liegt. Das heißt, das ist eine tektonische Nahtstelle zwischen 2 Kontinentalplatten, die sich aneinander vorbei bewegen, also reiben, was natürlich zu Erdbeben führt. Das heißt, das Jordantal und damit auch das Becken des Toten Meeres ist ein seismisch hochaktives Areal. Zum Teil merkt man das gar nicht, dass es da etliche 100 Erdbeben im Jahr gibt, weil die so schwach sind, aber es kommen eben auch immer wieder sehr, sehr starke vor. Und da wir doch noch nicht in der Lage sind, die vorherzusagen, müssen wir zumindest schauen, was für Auswirkungen diese Erdbeben auch heutzutage auf die Infrastruktur, auf unser Leben haben. Das heißt, wir haben ein recht kompliziertes Messnetz aus seismischen Beobachtungsstationen aufgebaut in Jordanien, in Palästina, in Israel, die miteinander kommunizieren und die in Deutschland am Geoforschungszentrum in Potsdam zusammenlaufen, also die Daten online und sofort Reaktionen ermöglichen, insofern sich da sozusagen das kleinste Mucksen tut. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Hydrogeologie eine Sache, die immer damit verbunden ist, dass man die Wasserströme beobachten muss, dass man am besten versteht, wie das Wasser sich durch den Untergrund bewegt, wie die Zusammenhänge im Untergrund tatsächlich sind. Und da können wir maßgeblich nur darauf zurückgreifen, was wir durch die Natur oder durch uns Menschen in Form von Bohrungen gegeben haben. Das heißt, es wurden Messungen an diesen Sturzfluten gemacht, es wurden Messungen in Brunnen und in Quellen gemacht, auch zur Zusammensetzung des Wassers. Und nicht zuletzt auch der Übergang vom Süßwasser ins Tote Meer erforscht, also wie viel Süßwasser dort in diesen See verloren geht. Und dabei haben wir eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Es gibt nämlich doch Leben im Toten Meer. Und zwar entlang dieser oder im Raum dieser Süßwasserquellen gibt es mikrobielle Vorkommen. Das heißt, Archaeen oder Bakterien sind dort ansässig und überleben in diesem ansonsten hypersalinaren, lebensfeindlichen Milieu aufgrund des Süßwasserzustroms. Ganz spannend vielleicht noch, sogar Wurzeln von Bäumen gehen bis ins Tote Meer, allerdings eben auch nur dort, wo dieses Süßwasser im Meer zutage tritt. Denn ansonsten wäre das unmöglich, da Wasser zu gewinnen.
Aber so Fische oder so gibt es da nicht auch in diesen...
Heutzutage nicht mehr, aber es scheint wohl aufgrund von Mosaiken, die in Jordanien zu sehen sind, scheint es tatsächlich vor etwa 2000 Jahren noch Fische gegeben zu haben. Es wird berichtet, dass es Fischer gab am Toten Meer, das heißt, die Salzkonzentration seitdem eben so stark angestiegen ist, dass kein Leben mehr möglich ist. Aber noch vor einigen tausend Jahren war das durchaus der Fall.
Seit dem Ende des Projekts Deserve im Jahr 2017, was ist denn so seitdem passiert? Also es wurden ganz viele Daten gesammelt. Inwiefern ist es denn auch so im Nachhinein zu einer Anwendung und Nutzung der gesammelten Daten im Alltag vielleicht dort am Toten Meer gekommen, vielleicht so in Bezug auf Vorhersagemodelle oder Warnsysteme? Gibt es da Entwicklungen?
Also wir haben verschiedene Modelle natürlich etabliert und haben die auch den entsprechenden Entscheidungsträgern vor Ort, also Politikern bzw. Experten aus der Wasserversorgung, die auch zum Teil im Projekt selbst beteiligt gewesen sind, vorgestellt. Und einige Dinge sind natürlich langfristig angelegt. Also die seismischen Beobachtungsstationen, die schon im Rahmen eines Frühwarnsystems arbeiten bzw. arbeiten können, die leisten ihren Dienst, aber sie tun es natürlich erst dann, wenn auch wirklich so ein Ereignis stattfindet. Die meteorologischen Forschungen haben sicherlich sehr viel dazu beigetragen, dass wir bessere Erkenntnisse dazu haben, wie die meteorologischen Zyklen sich auf die Wasserressourcenbildung auswirken, sprich das Grundwasser. Und unsere Arbeiten im Rahmen der Hydrogeologie sind natürlich in vielleicht nicht Frühwarnsystemen, aber zumindest in Modellen abgebildet und finden auch Anwendung in der Region, also insbesondere in Jordanien, aber auch in Israel durch die Water Commission, also die oberste, wenn man so will, Direktion für die Wasserverteilung, Wasserversorgung. Das heißt, diejenigen, die sich mit der Wasserversorgung der Region beschäftigen, die haben schon zugehört. Allerdings ist natürlich die Realisierung gerade im Rahmen von politischen Gesetzgebungen oder auch Änderungen von Wasserentnahmemethoden schon ein langfristiger Prozess. Das heißt, da müssen viele Leute in dieselbe Richtung denken und müssen das auch wirklich wollen. Das heißt, wir können als Wissenschaftler häufig immer nur Anstöße geben. Wir können die Fakten liefern. Wir können sagen, wie es unter Umständen besser sein würde, sein könnte. Wir haben allerdings nicht die Macht, das wirklich durchzusetzen, sondern wir können eben immer nur Empfehlungen aussprechen. Und manchmal ist es enttäuschend, das muss man schon auch so sagen. Manchmal ist es allerdings auch erfreulich, dass Dinge tatsächlich Eingang finden, auch in Gesetzgebung. Und ich denke, dass das auch im Rahmen von Deserve da sich einiges getan hat. Also wir stehen immer noch im engen Kontakt mit den Kollegen vor Ort und publizieren auch gemeinsam, also arbeiten noch gemeinsam die Daten auf, lang nachdem so ein Projekt vorbei ist. Also gerade so ein langfristiges mit so vielen beteiligten Personen ist einfach das Nachklingen noch recht intensiv. Und wir hören auch heute noch von Behörden in Israel oder auch in Jordanien, wie die Ergebnisse von Deserve verwendet und verwertet werden. Was dann tatsächlich daraus resultiert, das lässt sich allerdings häufig nicht nachvollziehen.
Wie ging es denn jetzt seit dem Projekt weiter so in Ihrer Forschungsarbeit? Also arbeiten Sie gerade auch noch am Thema Toten Meer, jetzt mal abgesehen von dem Nachklang des Projektes?
Also am Toten Meer selbst arbeite ich nicht mehr, zumindest im Moment nicht. Aber wir haben natürlich im Rahmen dieses Projektes unglaublich viele Methoden verfeinern können. Das heißt, wir sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, wir retten das Tote Meer oder wir sind jetzt die Heilbringer für die Region, sondern es geht natürlich auch immer darum, wissenschaftliche Methoden weiterzuentwickeln, um eben noch genauer, noch besser, effizienter zu sein. Und genau diese Sachen, die wir dort gelernt haben, gerade aufgrund der wenig vorhandenen Daten und Informationen in der Region, auch der komplexen politischen Situation, wo halt Zugänglichkeiten immer wieder verwehrt werden, haben dazu geführt, dass wir unglaublich effiziente Methoden entwickelt haben und die bringen wir jetzt hier in Deutschland zum Einsatz. Und das ist eigentlich der tolle Übergang sozusagen von der Forschung im Nahen Osten hin zur Forschung in Deutschland, in Europa, die erstmal so weit voneinander entfernt klingen, aber tatsächlich lassen sich die angewandten bzw. auch entwickelten Dinge, das Werkzeug der Forscher, eben auch hierher übertragen und jetzt sehr, sehr effizient daraus großräumige Modelle abzuleiten, denn die werden perspektivisch immer wichtiger, gerade auch für unseren Raum, unter den sich möglicherweise konsequent ändernden klimatischen Bedingungen gewinnt das eine ganz neue Dimension.
Das Forschungsprojekt dort vor Ort wurde zum Beispiel auch fotografisch festgehalten und es gab auch erst letztens wieder eine Fotoausstellung mit diesen Bildern bei der Langen Nacht der Wissenschaft. Können Sie vielleicht nochmal sagen, wie das Projekt fotografisch festgehalten wurde? Also was da zum Beispiel dokumentiert ist, was das für Fotos sind und gibt es sie vielleicht noch irgendwo anders zu sehen?
Die Fotos, die dort zu sehen gewesen sind, das ist das Resultat von vielen Akteuren. Wir gehen nicht blind und mit gesenktem Kopf durch die Gegend, wenn wir unsere Messungen oder Analysen machen, sondern wir nehmen natürlich auch die Umgebung in ihrer Schönheit wahr und wollen auch dokumentieren, was wir dort machen und wie wir es machen. Und manchmal gibt es ganz tolle Begebenheiten, die einmalig sind im Leben. Da hat natürlich jeder, der auch so ein Herz für Fotografie hat, von uns Wissenschaftlern, versucht, das dokumentarisch festzuhalten. Daraus sind tolle Bilder geworden. Und wir haben allerdings auch noch die Hilfe von einem professionellen Fotografen bekommen, der bei uns am Umweltforschungszentrum arbeitet und uns zu zwei solcher Messkampagnen auch begleitet hat und auch mal ein gemeinsames Projekttreffen begleitet hat. Ja, also die Ausstellung, die jetzt gerade zu sehen war, das ist eine Wanderausstellung, die im Wesentlichen durch die Forschungszentren geht, die beteiligt gewesen sind. Also uns, das UFZ in Halle und Leipzig, aber eben auch das Geoforschungszentrum in Potsdam und das KIT in Karlsruhe. Die ist momentan unterwegs und zeigt wunderbare Landschaftsaufnahmen, aber eben auch die Wissenschaftler in Aktion.
Vielleicht können Sie noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich denn das Tote Meer vermutlich so wandeln in den nächsten Jahren und was wird es bedeuten für das Tote Meer und für die Umgebung dort?
Das ist eine schwierige Frage, weil die Frage sehr eng gekoppelt ist an die Pläne, die momentan existieren. Also wir wissen, dass das Tote Meer unter den jetzigen Bedingungen weiter absinken wird. Ob die Absenkrate von knapp einem Meter pro Jahr beibehalten wird oder ob sie sich ein bisschen reduziert, maximieren wird oder vergrößern wird sie sich kaum, aber eventuell etwas reduzieren, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die Konsequenzen daraus unter Umständen verheerend sein können. Das hat wieder was damit zu tun, dass die Grundwasserspiegel eben diesem Seewasserspiegel folgen. Das heißt, gerade flachere Brunnen in der Umgebung des Toten Meeres wohl doch austrocknen werden und auch langfristig austrocknen werden. Das heißt, hier ist auch die Wasserversorgung für die gesamte Region stark gefährdet. Wir gehen davon aus, dass die Quellen entlang des Toten Meeres zwar weiterhin noch fließen werden, allerdings möglicherweise in auch einer veränderten Form, in einer veränderten Menge. Das heißt, das Ökosystem, was sich dort etabliert hat, quasi kleine Oasen in der Umgebung des Sees, könnte schon massiv drunter leiden. Bezüglich der Sinkholes, also dieser Einbruchstrukturen, kann man eventuell davon ausgehen, dass es aufgrund der spezifischen geologischen Formationen im Untergrund und des Vorkommens von Salz zu einer Verminderung führen kann. Aber das heißt nicht, dass die Umgebung des Sees damit wieder in der ursprünglichen Form genutzt werden könnte. Auf der anderen Seite gibt es eben Pläne von insbesondere Jordanien und Israel in Kooperation mit Palästina, einen Wasserimport vom Roten Meer künstlich, also über ein Ingenieurbauwerk aus dem Süden ins Tote Meer zu bringen, was sicherlich für Jordanien ganz fantastische Nebeneffekte hätte, die eigentlich der Haupteffekt wären für das Land, nämlich eine gekoppelte Entsalzungsanlage, die wiederum Trinkwasser für Jordanien zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite ist dieser Plan schon seit Jahren existent. Wie die Realisierung tatsächlich aussieht, kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass die ursprüngliche Wassermenge, die geplant war, ins Tote Meer zu bringen, stark reduziert wurde. Das heißt, möglicherweise wird das Absinken nicht aufgehalten oder umgekehrt, sondern nur noch verringert. Es gibt auch Untersuchungen dazu, was unter Umständen passieren könnte, wenn normales Meerwasser in diesen Salzsee fließt. Und die Effekte sind nicht immer positiv. Das heißt, es ist ein nicht wirklich gut zu kalkulierendes Wechselspiel aus menschlichen Aktivitäten und natürlichen Reaktionen, die damit verbunden sind. Das heißt, wie sich das perspektivisch entwickelt, hängt ganz maßgeblich davon ab, wie die Politik in den beteiligten Ländern, also den Anrainern, sich entscheidet.